Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Seit gestern versammelt sich die Theaterwelt in Berlin. Das 60. Theatertreffen hat begonnen und wir schauen gleich mal genauer auf eine der 10 geladenen Produktionen. Vorher aber ist einer der Gewinnerautoren des Heidelberger Stückemarkts zu Gast, Lamin Leroy Jibba. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Und es ist schon etwas erstaunlich. Wir haben das Jahr 2023 und beim Heidelberger Stückemarkt ist erstmals im deutschen Wettbewerb ein Afrodeutscher vertreten. Manche Dinge dauern eben. Umso erfreulicher, dass der junge Autor Lamin Leroy Jibba am vergangenen Sonntag gleich mit 2 Preisen geehrt wurde. Sein Stück Doppeltreppe zum Wald gewann nicht nur den Publikumspreis, sondern wird auch vom SWR als Hörspiel produziert. Entstanden ist der Text im Rahmen einer Schreibwerkstatt am Ballhaus Nauninstraße in Berlin. Ich habe den Autor und Schauspieler Lamin Leroy Jibba in Heidelberg nach der Preisverleihung getroffen und ich wollte natürlich zunächst wissen, ob er überhaupt mit einem Preis gerechnet hatte.
Nein, und ich freue mich sehr.
Ja, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Sie sind der erste afrodeutsche Autor, der beim Heidelberger Stückemarkt überhaupt in den Wettbewerb gegangen ist, also im deutschsprachigen. Hat Sie das selber überrascht?
Ja, es hat mich schon überrascht. Ich hätte schon gedacht, dass bestimmte Personen, schwarze Personen, die auch schreiben fürs Theater, vorher eingeladen wurden. Gleichzeitig ist es auch nicht überraschend, wenn man sich die deutschsprachige Theaterwelt anguckt und guckt, wo auch schwarze Personen repräsentiert sind oder auch nicht repräsentiert sind.
Das könnte sich ja ändern, dass schwarze Personen im Theater stärker repräsentiert sind. Sie haben nämlich ein Stück geschrieben, in dem 9 schwarze Menschen zusammenkommen. Das ist so ein Treffen einer Gruppe, die nennt sich GSM Diddlepet, Gemeinschaft schwarzer Menschen, die in Deutschland leben, plus afrikanische Diaspora. Und die treffen sich in so einem Garten und tauschen dann ihre Erfahrungen aus. Und die sind natürlich total unterschiedlich, wie diese Community halt auch total unterschiedlich ist. Da gibt es auch einen sehr unterschiedlichen Umgang mit der eigenen Herkunft, mit der eigenen Hautfarbe. Da gibt es die ganz strengen, die sagen, wenn du dich mit postkolonialen Themen beschäftigst, dann kannst du eigentlich gar keinen weißen Mann heiraten. Das wäre total widersprüchlich. Und dann wieder andere, die sagen, ich mache da eigentlich nicht so große Unterschiede. Und auffällig war ja hier beim Heidelberger Stückemarkt, dass das gelesen wurde von 9 schwarzen Personen. Und das war auch das, was die gefordert haben. Also das ist eine Regieanweisung. Es muss von schwarzen Menschen gespielt werden. Ich habe mich gefragt, es war bestimmt dann gar nicht so leicht für das Heidelberger Theater, diese 9 zu finden, oder?
Das war tatsächlich eigentlich ziemlich einfach, weil das Heidelberger Theater war sehr kollaborativ in der Zusammenarbeit und ich habe da Personen wirklich auch einfach vorschlagen können und die wurden dann einfach auch angefragt und ja, es gibt so viele tolle schwarze SchauspielerInnen in Deutschland, also dieses Stück kann auf jeden Fall sehr häufig gespielt werden mit unterschiedlichen Ensembles. Natürlich ist die große Frage, an welchem Haus gibt es so viele schwarze Personen? Beziehungsweise oder mehr als irgendwie 2 oder 3. Und das ist natürlich irgendwie stark unterrepräsentiert, wenn man sich wirklich alle Theater, alle Staatstheater, Stadttheater anguckt, gibt es einfach noch viele Theater, die keine einzige schwarze Person haben und teilweise auch keine Person of Color, was natürlich überhaupt gar nicht die deutsche Gesellschaft repräsentiert.
Ich muss natürlich sofort an Anta Helena Reckes Schwarzkopie denken, die sie mal gemacht hat mit einer Inszenierung aus München, die dann auch zum Theatertreffen eingeladen wurde, wo auch alle Rollen, die vorher mit weißen Darstellern besetzt waren, jetzt plötzlich von schwarzen Menschen gespielt wurden, was natürlich erstmal, es war wie so eine Art Reenactment und es war natürlich auch ein Statement. Ging es Ihnen auch darum zu sagen, hey, es gibt viel mehr schwarze Schauspieler, als wir sonst auf der Bühne sehen?
Voll. Also ich glaube, es ging schon einfach darum, auch diese Figuren zu zentrieren in ihrer eigenen Geschichte. Also das fand ich mega wichtig. Und ja, natürlich, dass wir schwarze Personen im deutschen Theater Raum einnehmen durch dieses Stück und auch gleich 9 Personen, ja, war mir total wichtig. Aber ich finde es total wichtig auch, dass die Geschichten selber und wie es erzählt ist, auch nicht unbedingt ein weißes Publikum adressiert oder irgendwie zeigt für ein weißes Publikum, oh, wir sind hier oder wir erklären uns irgendwie, sondern dass es wirklich darum geht, was passiert innerhalb von unseren Communities und auch Mehrzahl, weil es gibt unterschiedliche schwarze Communities und wie unterschiedlich da einfach die Lebensrealitäten sind und Strategien und Gedanken dazu, was es auch bedeutet, eine schwarze Person in Deutschland zu sein. Und das wollte ich damit so beleuchten oder auch herausfinden, suchen. Mir war total wichtig, dass es schwarze Figuren sind, die außerhalb von Täter-Opfer sind, sondern komplexe Figuren, widersprüchliche Figuren, die Raum einnehmen, die selber herausfinden, was genau sie sagen wollen, in welchem Moment. Das war mir total wichtig. Das sind ja bei allen Figuren. Die haben Licht und Dunkelheit und everywhere dazwischen. Und das war mir total wichtig. Wir brauchen die komplexen schwarzen Figuren, die im Zentrum ihrer eigenen Geschichte stehen.
Ja, wir können ja vielleicht mal kurz einen Ausschnitt hören aus der Lesung in Heidelberg. Das klang dann so.
Unsere Leben sind ja so schön ineinander verflochten als Community, als Afrodeutsche, als schwarze Community hier in Deutschland. Unser impromptu Bundestreffen in Kleinformat, schön, toll.
Sorry, super. Kannst du die Frage bitte beantworten?
Mein weißgelesener Sohn kommt gleich noch kurz vorbei. Ich hatte ihn heute eigentlich weggeschickt, schwimmen, aber mein weißgelesener Sohn hat seine Badehosen vergessen. Jetzt ist er auf dem Weg hierher. Aber keine Sorge, ich habe ihm gesagt, er soll nicht in den Garten kommen.
Warum nicht?
Mein Sohn ist, wie gesagt, weißgelesen.
Was?
Er weißgelesen.
Was?
Weiß gelesen.
Leute denken, er ist weiß.
Ach so.
Genau. Und einfach nur, dass ihr Bescheid wisst, weil das hier ist ja ein safer Space und mir ist klar, dass seine Präsenz diesen Raum unsicher macht. Das weiß auch er. Habe ich ihm auch schon sehr früh erklärt. Habe ihm ganz klar gesagt, du hast zwar eine schwarze Mama, aber die Welt denkt, dass du weiß bist und deshalb bedeutet dein Körper Unterdrückung und Gewalt.
Wie alt ist er?
Er ist gerade 8 geworden.
Ich liebe 8. Immer wieder versuche ich sie umzukippen, also die 8.
Also mein Mann fand das zu früh.
Du nicht?
Mein Argument für das frühe Wachrütteln meines Sohnes ist, dass sich schwarze Kinder ja auch nicht aussuchen können, wo oder wie sie das erste Mal aus einer rassistischen Motivation angegriffen oder gar getötet werden. Mein weißgelesener Sohn soll wissen, dass er den Körper eines Unterdrückers hat und dass er damit eine riesige Verantwortung trägt. Ich liebe meinen weißgelesenen Sohn. Ich meine, natürlich. Aber Es ist kompliziert. Ich bin fasziniert davon, dass mein schwarzer Körper etwas so fundamental Gewaltvolles
ist. Wieso sagst du weiß gelesen? Wenn er weiß gelesen ist, dann ist er doch weiß.
Ich mag Neuanfänge. Und mir ist diese Community wichtig. Ich glaube an kollektives Heilen.
Ich fand es immer sehr schade, wenn afrodeutsche Kinder nicht die Sprache ihrer Eltern können oder halt einem ihrer Elternteile.
Danke für den Raum.
Ja, da gibt es die Geschichte von Annika, die ihren weißgelesenen Sohn, der 8 Jahre ist, nicht in die Runde lässt, weil das ja hier ein safer Space ist. Und da hat man schon das Gefühl, dass sie sich ein bisschen lustig machen über so eine Überhöhung von Identitätswahrnehmung. Und dann gibt es aber wieder zum Beispiel die Geschichte von einem, der erzählt, wie die Freundin der Mutter im Zoo auf einen Gorilla zeigt und sagt, er erinnert sie an den Partner, also den Vater dieses Kindes, der es mit anhören muss. Das geht einem dann schon sehr nahe. Ich habe beim Hören dieser Lesung gedacht, wenn das jetzt ein doch vorrangig weißes Publikum im Theater sieht und dann darüber lacht, über diese zum Teil ja wirklich sehr lustigen Momente, ist das ein Problem eigentlich? Weil man könnte ja auch sagen, sie verraten da so ein bisschen die eigene Community. Also das könnte man so verstehen.
Also erstmal, glaube ich, will ich auch noch sagen, die Realität des Stücks ist eine Traumrealität. Also die neuen Figuren befinden sich in einem Traum, weshalb auch Überhöhungen stattfinden, weshalb auch viele Figuren gleichzeitig sprechen, so Höflichkeiten wie aussprechen lassen oder bestimmte Sachen, die man vielleicht nicht in dem Kontext sagt, sind alle so ein bisschen draußen. Und das war für mich, woran ich auch interessiert war, auf jeden Fall auch so eine Abstraktion zu finden, dass es nicht Realismus und gleichzeitig, dass man diesen Figuren glaubt und dass die, also auch jede Figur, das war auch in der Vorbereitung voll wichtig für die Lesung, habe ich auch zu allen gesagt, Sarah Claire Ray hat die szenische Lesung inszeniert, was sie auch voll toll gemacht hat, finde ich. Wir haben gesagt, ihr alle seid die Hauptfigur in diesem Traum und ihr alle nehmt Raum ein und ihr seid alle spezifische Figuren. Ihr seid nicht irgendwie Stimme 1, Stimme 2, Stimme 3, sondern ihr habt Namen, ihr habt Biografien. Ich glaube, das hat auch wieder was so mit Perspektive zu tun, auch an wen ich gedacht habe beim Schreiben. Und ich habe an ein schwarzes Publikum gedacht und ich habe an die Verhandlung gedacht, ja, der eigenen Lebensrealität und teilweise bei manchen Figuren natürlich auch die Realität, die verbunden ist, auch mit weißen Personen, ob es jetzt das weiß gelesene Kind ist oder die weiße Mutter. Und was da die komplexen Gefühle und Dinge sind, die dadurch durchgeöffnet werden, emotional fand ich voll wichtig. Und ich finde, das hat was damit zu tun, ein schwarzes Publikum sich vorzustellen und nicht für ein weißes Publikum zu schreiben und zu überlegen, auch was versteht auch ein weißes Publikum oder was findet ein weißes Publikum irgendwie interessant herauszufinden, sondern was möchte ein schwarzes Publikum auch sehen, sich auch selbst auf der Bühne gesehen zu fühlen. Ich muss sagen, ich fühle mich so gut wie nie im deutschen Theater gesehen oder repräsentiert. Und ich finde, alle Menschen in dieser Gesellschaft sollten sich im Theater gesehen fühlen. Ja.
Na, ich fand es interessant, ich habe die Lesung teilweise als Hörspiel gehört. Völlig andere Situation sofort, weil bestimmte Fragen sich gar nicht mehr stellen, weil man also gar nicht mehr zuordnet, wie sieht der aus oder wie guckt der jetzt oder sowas. Also ich glaube, als Hörspieltext auch nochmal eine völlig andere Qualität. Aber Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie stellen sich ein schwarzes Publikum vor. Das haben wir ja aber in Deutschland eher selten. Also bis auf ganz, ja, vielleicht mal einige wenige Leute im Publikum. Ist das also so die Traumsituation des Stücks, referiert zur Traumsituation eines geträumten Publikums?
Ich bin sehr optimistisch und ich glaube, dass Theater wieder ein neues Publikum erreichen kann und muss, um auch relevant zu bleiben. Ja, ich sehe auf jeden Fall die Zukunft, dass andere Personen sich angesprochen fühlen vom Theater, andere Personen ins Theater gehen und ja, schwarze Personen dieses Stück sehen. Und natürlich wird ein weißes Publikum auch dabei sein. Aber ich glaube, für mich beim Schreiben war es einfach wichtig, ein schwarzes Publikum zu imaginieren. Die Strukturen sind sehr hart. Wir brauchen Dinge wie Quoten. Wir brauchen Personen in Führungspositionen, in Theatern, die sagen, nein, so Diversität und Inklusion ist nicht irgendwie eine Anregung oder irgendwas, was so interessant sein könnte hier und da, besonders auch nur auf SchauspielerInnen irgendwie bezogen, sondern nein, wir brauchen DramaturgInnen, wir brauchen IntendantInnen, wenn es noch IntendantInnen geben muss. All das brauchen wir. Wir brauchen diese Repräsentation auf jedem Level. Das Ding ist so, Diversität, Inklusion, das wird nicht schleichend passieren, das wird nicht mit Vorsicht passieren. Man muss da Sachen setzen für Jahre in die Zukunft. Wie können wir langzeitig das Theater zu einem Raum machen, der inklusiv ist, der die Gesellschaft repräsentiert? Und das sehe ich in der Zukunft.
Sie hatten auch mal ein Engagement am Classical Theater in Harlem und da habe ich mich gefragt, Harlem ist ja nun ein schwarzes Viertel traditionell, hat das Ihren Blick auf die Diskurse hier in Deutschland vielleicht verändert oder geprägt?
Absolut, also ich habe ja in Amerika studiert und ja, es war wirklich inspirierend zu sehen, welche Perspektiven dort Raum haben und ihre Geschichten erzählen und Classical Theater of Harlem war ein fast komplett schwarze Besetzung und natürlich auch Publikum, auch weil die Nachbarschaft auch hauptsächlich schwarze Personen sind. Und das war eine tolle Erfahrung, da so einen Sommer zu spielen. Und dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland und es war dann sehr ernüchternd, dann hier ins Theater zu gehen und zu sehen, wo wir stehen zu diesem Zeitpunkt. Aber ich glaube auf jeden Fall, so diese Inspiration, die ich hatte aus New York, hat mich, glaube ich, auf jeden Fall auch ja, so weit gebracht, dass ich jetzt irgendwie jetzt dieses Stück hier mache und so. Ich glaube, ich musste es, glaube ich, sehen und mir vorstellen, wie das in Deutschland wäre. Und ich sehe es in der Zukunft auch in Deutschland.
Sie sind ja nicht nur Autor, sondern eben auch Schauspieler. Wie geht's denn weiter jetzt? Was kommt als nächstes von Ihnen?
Ich möchte auf jeden Fall weiter auch Theater schreiben und auch spielen. Und gleichzeitig arbeite ich auch für Film und für Fernsehen und ja, freue mich da weiter zu schreiben und neue Perspektiven zu zentrieren, neue Figuren zu schreiben und zu spielen. Ja, ich bin gespannt, ich freue mich drauf.
Dann wünsche ich viel Erfolg bei allem.
Dankeschön.
Lamin Leroy Gibber, einer der Gewinner beim diesjährigen Heidelberger Stückemarkt. Immer im Mai findet das Theatertreffen in Berlin statt, in diesem Jahr zum 60. Mal und unter neuer Leitung. Im Zentrum immer noch die 10 bemerkenswerten Inszenierungen der vergangenen Saison, entdeckt von einer 7-köpfigen KritikerInnen-Jury im gesamten deutschsprachigen Raum. Nur eine Produktion der Freien Szene hat es diesmal in die Auswahl geschafft, eine Koproduktion mit dem Bochumer Schauspielhaus. Das hat in diesem Jahr übrigens gleich 2 Einladungen eingehamst. Und diese eine Produktion, die kommt vom niederländischen Theaterkollektiv The Warme Winkel. Und das heißt übersetzt so viel wie heißer Laden. Und heiß im Sinne von brandaktuell, ungewohnt, immer nah dran auf Augenhöhe mit dem Publikum. Und das gilt auch für ihr Stück Der Bus nach Dachau, eine 21st Century Erinnerungsarbeit. Darin geht es unter anderem um unsere Erinnerungskultur. Gerd Prendel hat das Stück schon gesehen.
Nee, es ist mal ein Film. Es ist doch mal ein Film.
Dass die Menschen.
Die Bühne, ein Filmset eines nie gedrehten Films über eine fiktive Busreise ehemaliger KZ-Häftlinge und ihrer Enkel in der Seriale ehemalige Konzentrationslager Dachau. Das Spiel zwischen Realität und Fiktion ist typisch für die niederländische Theatergruppe Warmer Winkel.
Wir haben oft in unseren Stücken etwas, was real ist, und dann beugen wir das zum etwas Fiktionales.
Erklärt Vincent Riedfeld im Zoom-Interview zu Hause in Amsterdam. Er, Mara van Vleimen und Ward Wemhoff machen seit über 20 Jahren Theater. Seit der ersten Produktion von Der Warme Winkel, Total Thomas, über Thomas Bernhard, arbeitet sich das Kollektiv an den Großen der Kultur ab. Alma Mahler, Rainer Maria Rilke, Kokoschka, Mozart. Und immer fragen sie nach deren Bedeutung heute. Und immer auch nach den Möglichkeiten und Grenzen von Theater. Dabei nehmen sich die drei selbst nicht aus. Einer ihrer Stücke trägt den Titel »Der warme Winkel spielt der warme Winkel«. Und vor 2 Jahren spielte sich Vincent Riedfeld selbst beim verzweifelten Versuch, den Louis d'Or, die höchste Schauspielerehrung des Landes, zu ergattern. In Vincent Riedfeld, Rat vor den Louis d'Or.
Ich stehe hier in der Schauburg. Wie weit, ooit, over
safe. Den Preis hat Riedfeld nicht bekommen. Dafür wurde der warme Winkel in diesem Jahr mit der Bus nach Dachau zum Theatertreffen eingeladen. Auch dieses Stück fängt an mit einer realen Geschichte.
Dann gibt es das Filmskript von Watts Vater aus den 90er Jahren. Und in das Filmskript Watts Vater gehen die Ex-Häftlinge wieder zurück nach Dachau.
Mitten hinein in deutsche Erinnerungskultur und Neonazi-Aufmärsche. Der warme Winkel erzählt den Filmdreh, der so nicht stattgefunden hat, mit dem Sohn Wart Wemhoff in der Rolle des regieführenden Vaters. Das Thema ist typisch deutsch.
Nach Deutschland zu gehen, um etwas über den Krieg zu machen, in Holland ist das wie ein Witz. Weil jeder weiß, in Deutschland sind sie viel mehr damit beschäftigt, dass wir. Die Erinnerungskultur ist etwas typisch Deutsches.
Sie können glücklich sein, dass Sie über unsere Stolpersteine stolpern durften.
Die Umsetzung typisch holländisch.
Das Niederländische ist so eine bestimmte... wir denken das von uns selbst und ich glaube, das stimmt. Blunt. Blunt, die Englischwort. Holländer können so reintreten. Hopp. Das ist auch ein bisschen eine bestimmte Naivität, die wir selbst auch aufführen.
Wusstet ihr, dass Steven Spielberg noch in der Postproduktion von Jurassic Park war, als er Schindlers Liste drehte?
Dinos in Dachau.
Vor allem geht es in der Bus nach Dachau um die Frage...
Wie erzählen wir das weiter an meinen Sohn, in dem Zimmer ich jetzt sitze? Für ihn ist Hitler genauso weit als für dich Napoleon. Ja, das ist richtig weit weg. Ja. Also welche Ästhetik, welche Worte nutzen wir?
Heute ein T-Rex, morgen 50 computergenerierte Juden, die wir in der Gaskammer sterben sehen.
Das kann die Antwort nicht sein. Aber wie lautet sie dann? Im Bus nach Dachau vom warmen Winkel sitzen die Alten und die Jungen, die Nachfahren der Opfer und der Täter. Es sind ihre Fragen, die der warme Winkel dem Publikum stellt, denn der Bus nach Dachau kehrt irgendwann zurück in die Gegenwart, in der ganz andere Akteure unter die Vergangenheit nur zu gerne einen Schlussstrich ziehen wollen.
Gerd Brendel über Der Bus nach Dachau, ein 21st Century Erinnerungsstück vom niederländischen Theaterkollektiv The Warme Winkel zusammen mit dem Schauspieler aus Bochum und zu erleben beim Theatertreffen in Berlin am kommenden Dienstag und Mittwoch und danach natürlich wieder regulär in Bochum. Mehr zum Theatertreffen finden Sie in unserer kostenlosen DLF-Audiothek und unter deutschlandfunkkultur.de, zum Beispiel unsere Fazit-Theatertreffen-Sondersendung von gestern Abend.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von einem der Gäste dieser Fazit-Sondersendung. Der Schauspieler Edgar Selge ist in diesem Jahr beim Theatertreffen allein Juror für den Alfred Kerr Nachwuchsdarstellerpreis. Er erlebte einen genialen Moment im Theater in München.
Eine besondere Stelle war im Käthchen von Heilbronn im Residenztheater, als die Rolle der Frau von Günderode, den Kleist-Darsteller, der zugleich das Käthchen von Heilbronn ist, nämlich Vincent zur Linden, bittet doch mal aus seiner Verstiegenheit, sich hinunter zu bewegen ins Volk und die Leute zu sehen, wie sie sind. Und sie geht mit ihm von der Bühne runter und möchte mit ihm zwischen der ersten und zweiten Reihe einfach mal durch die Leute gehen. Und der Ekel, mit dem der Vincent zur Linden diese ersten Schritte zwischen die erste und zweite Reihe macht, das werde ich nie vergessen. Weil er einfach sowohl der Kleist als auch das Käthchen nicht kommunizieren wollen, was in ihnen vorgeht, sondern sie wollen das formulieren, aber nicht kommunizieren letzten Endes. Das ist schon auch der Ekel eines Elitenbewusstseins mit der Banalität in Berührung zu kommen. Das fand ich deshalb so wahnsinnig komisch, weil ich mein Leben lang immer versucht habe, die vierte Wand zu durchbrechen. Und plötzlich ist da ein Schauspieler, der ist, ich weiß nicht, 32, vielleicht 35, der das absolute Gegenteil mir vorspielt. Und das hat mich sehr berührt, fand ich wahnsinnig komisch und auch bewusstseinserweiternd.
Edgar Säge über eine Produktion vom Residenztheater München und der hier schon erwähnte Schauspieler Vincent zur Linden, der spielte gestern in der siebenstündigen Eröffnungsinszenierung des Theatertreffens und kleiner Geheimtipp, er könnte einer der Kandidaten sein für den Alfred Kehr Darstellerpreis.
Deutschlandfunk Kultur, Rang 1.